Ein ganz herzliches Willkommen zum Knast und Szenefunk bei Radio Horeb, sagt Gabi Fröhlich. Ganz besonders willkommen auch an all diejenigen, die uns in den verschiedenen JVAs durch ganz Deutschland hindurch gibt es JVAs, wo Radio Horeb bereits zu hören ist, vielleicht mit einem der Radiogeräte, die wir verteilen, die unsere Hörer extra für die Gefangenen sponsern. Wenn es jemanden gibt, der Interesse hat oder weiß, da gibt es einen Mitgefangenen, der könnte vielleicht so ein Radio gebrauchen, könnt uns einfach schreiben. Sie können uns einfach schreiben an Radio Horeb 87538 Balderschwang. Radio Horeb 87538 Balderschwank und dann gerne auch an den Knast und Szenefunk. Wir freuen uns immer über Post. Also das ist die Sendung ganz besonders für Gefangene, aber natürlich nicht nur, sondern auch für all die anderen, die jetzt zur Abendstunde noch mit dabei sind. Wir gehen jetzt zurück ins Jahr 1995. Peter Häberle ist damals ein erfolgreicher Geschäftsmann. Geld, großes Haus, sogar ein von ihm gesponserter Fußballverein, alles kein Problem. Doch jetzt an diesem Tag im Jahr 1995 stehen auf einmal 60 Polizisten auf seinem Grundstück, zwei mit Maschinengewehr im Anschlag. Sie sind gekommen, um ihn festzunehmen. Geldgeschichten. Peter Häberle hatte sich verkalkuliert, sich auf falsche Ratgeber verlassen. Die Anklage lautet auf Betrug. Er bekommt 4 Jahre Knast, der totale Absturz. Heute ist Peter Häberle bei uns Gast im Knast und Szenefunk, um uns davon zu erzählen, was er in diesen 4 Jahren erlebt hat und warum er aus dem Gefängnis als verwandelter Mensch herauskam. Herzlich willkommen, Peter Häberle.
Schönen guten Abend.
Peter Häberle hat, du hast mir das Du angeboten, vielen Dank.
Gerne.
Du bist heute schon 81 Jahre alt, lebst in Pforzheim, bist Urgroßvater sogar.
Korrekt.
Und mit deiner Frau betreust du 2 ältere Damen, also zum Arzt fahren, einkaufen und so weiter. Das klingt doch ganz gediegen, das war aber nicht immer so.
Nein, mit Sicherheit nicht. Ein ganz anderes Leben, das ich heute führe.
Was von dem ich weiß, was du früher gelebt hast, das klang schon nach einem Leben wirklich in Saus und Braus. Einfach Geld war wichtig und du warst unheimlich erfolgreich. Du warst schon sehr jung erfolgreich. Du hast mit 21 Jahren bereits Führungspositionen gehabt und warst Prokurist, also konntest auch Geschäftsverträge selbstständig unterschreiben. War das so für dich der Traum, dahin zu kommen?
Das war schon in jungen Jahren mein Traum, ja. Ich bin aufgewachsen in einem behüteten christlichen Elternhaus, ja. Wurde schon früh in der Kindheit an die Rituale christlicher Lebensformen herangeführt, ja. Sie prägten das Selbstverständnis meiner Lebenseinstellung und begleiten mich auch in meinem weiteren Lebensform.
Das heißt, du bist also schon eigentlich mit christlichen Werten aufgewachsen. Du hast dann später für dich ganz persönlich auch intensiv zum christlichen Glauben gefunden. Aber damals in der Kindheit ist das erstmal einfach so selbstverständlich mitgelaufen, oder?
Das war selbstverständlich, weil es im Elternhaus so vorgelebt wurde und wir hatten gar keine andere Wahl damals. Wir mussten einfach jeden Sonntag in die Kirche. Es war ein normales Ritual, hat mir auch sehr gut gefallen, gut getan, ja. Bin auch sehr schnell hineingewachsen, dann habe dann später auch im Zugposaunenchor mitgespielt, ja, und Jugend geleitet. Es hat mir richtig Spaß und Freude gemacht und es war eine Welt, in der ich mich für sich wohlgefühlt habe.
Aber wie kam es denn dann dazu, dass du dann doch irgendwie dann mit, in dieser Karriere so irgendwie doch weggerutscht bist? Du hast später auch sogar in Bordelle investiert, also das passt ja nicht so richtig dazu.
Nein, überhaupt nicht, ja. Es war so, meine Eltern hatten eine Flaschenwein-Installation, wir waren 4 Jungs zu Hause, ja, der erste musste Flaschner werden, der zweite Flaschner und ich sollte auch Flaschner werden, aber ich war dazu absolut nicht geeignet, ja. Und dann hat mein Vater mich dann...
ganz kurz bitte, Flaschner?
Flaschenwein-Installation, ja.
Ja, okay.
Bin Schwabe, ja. Installation und Heizungsbau, ja.
Okay.
Aber wie gesagt, dazu war ich absolut nicht geeignet, ja. Und dann haben wir mit dem Vater guten Kontakt gehabt zu Olymphemden, ja. Und da hat er mich dann vermittelt und da habe ich dann meine Textillehre durchgemacht. War dann Textilkaufmann und auch Textiltechniker und habe dann Schellkarriere gemacht, wie du gesagt hast vorhin schon. Mit 21,5 war ich schon Progress- und Geschäftsführer bei einer großen Firma in Ludwigsburg. Und mit 26 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht. Ja. Denn mein Traum war immer, ich will es meinen Brüdern mal beweisen. Denn sie haben mich nicht akzeptiert als Kaufmann. Der Kaufmann arbeitet ja nichts, der taugt ja nichts. Ja. Und denen wollte ich es einfach beweisen, dass auch ein Kaufmann etwas zu Wege bringt. Ja. Das war mein Antrieb, ja, zu beweisen, ich möchte auch denen zeigen, dass man als Kaufmann etwas werden kann.
Du hast zwischendurch auch schon früh geheiratet gehabt und Familie gegründet.
Richtig. Vorher hatte ich ja erst mit 30 Jahren zu heiraten. Ja, vorher wollte ich noch eine Weltreise machen mit einem Bekannten. Der hat Arzt studiert, ja, und ich wollte das Geld dazu verdienen, damit wir eine Weltreise machen können, ja. Und wenn irgendwas passieren sollte, soll er seine medizinische Weisheiten mit einbringen. Aber daraus wurde nichts. Ich hatte meine Frau kennengelernt. Es hat immer geheißen bei uns, die Frau soll man nie kennenlernen auf dem Tanzboden. Sie soll nicht katholisch sein und sie soll kein Kind bekommen. Bei mir ist alles eingetreten. Und trotzdem habe ich meine liebe Frau 52 Jahre die Treue gehalten.
Das heißt, du warst, hast damals auch schon Kinder gehabt und du warst dann eben sehr jung, ziemlich erfolgreich und hast dann deinen eigenen Betrieb auch gegründet. Was ist denn dann passiert, dass es dann so zum Absturz kam?
Ja, wir sind ich bin nach Westfalen gezogen, weil er hat sich angeboten, dass ich ein Textilkaufhaus übernehmen konnte. Und sind wir nach Westfalen gezogen und da habe ich eine ganz andere Welt kennengelernt. Ja, ich war wohlbehütet, eingebettet in der Gemeinde hier in Baden-Württemberg und in Westfalen habe ich mal eine ganz andere Welt kennengelernt. Ja, denn wir wurden praktisch so erzogen. Ja, wir waren die Guten, habe ich auch verinnerlicht. Ja, wir sind die Guten und alle, was außerhalb der Kirche ist, sind die Bösen. Ja. Und da kann man auch sehen, wie man Menschen manipulieren kann. Das ist unglaublich. Und da wurde ich mal richtig wach in Westfalen, habe ich nette Menschen kennengelernt, ja. Dann habe ich auch mal einen Alkohol kennengelernt. Das war was ganz Neues, ja. Und die Menschen waren froh, da gab es Schützenfeste und da bin ich richtig wohlgefühlt. Und da wir erfolgreich waren mit unserem Kaufhaus, war ich dann auch immer gern in der ersten Reihe gesessen, ja. Wenn irgendwann eine Veranstaltung war am Ort, ja, wurde ich eingeladen vom Bürgermeister und das war, hat mich richtig wohl gefühlt. Hab dann Gas gegeben und hab dann innerhalb von kurzer Zeit von Aurich aus Friesland bis runter Recklinghausen, Oberhausen einzelne Handelsgeschäfte gegründet.
Aber das lief erstmal so richtig gut.
Nach 5 Jahren habe ich gemerkt, hoppla, mit Immobilien habe ich dann Kontakt bekommen, mal ein Grundstück gekauft, wieder verkauft, ein kleines Häuschen gekauft, wieder verkauft. Da kann man viel mehr Geld verdienen und einfacher Geld verdienen. Habe dann nach 10 Jahren meine ganzen Geschäfte verkauft und bin dann runtergezogen nach Süddeutschland, wieder nach Pforzheim.
Und deine Familie, die hat das alles einfach mit dir so mitgemacht?
Ja, also ich war im Nachhinein gesehen ein ganz großer Egoist. Ich habe immer gesagt, von 100 Frauen wären mir 99 davon gelaufen. Aber meine Frau hat mir trotz allem die Treue gehalten. Schon in Westfalen oben, ja, da ging mir so gut, dass mein Sohn war damals 1 Jahr alt, wo wir nach oben gezogen sind. Meine Tochter ist dann in Westfalen geboren und hat dann immer von März bis September jedes Wochenende Rennen gefahren. Meine Leidenschaft waren Autos, ja. Da war ich damals Formel V und Formel Super V gefahren, sodass ich jedes Wochenende meine Frau allein gelassen habe mit den Kindern und in 15 Geschäfte. Und wie gesagt, also, dann habe ich umgeswitcht auf Immobilien und wir sind dann wieder runtergezogen nach Pforzheim. Und habe dann meine Immobilienabteilung aufgebaut. Und es ging sehr rasant und sehr steil nach oben, hatte über 400 Mitarbeiter, eigenes Baugeschäft gehabt, ja. Und dann fing es an mit Finanzierungen, ja, mit Kapitalanlagen. Und das war mein Untergang. Da habe ich mich dann auf Spezialisten verlassen. Ich habe dann einen Banker eingestellt, einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt. Den habe ich vertraut und gesagt, ihr macht die Geldanlage, den Geldanlage hatte ich keine Ahnung. Ja, haben in der Schweiz ein Büro aufgemacht, eine HIT AG gegründet, Aktiengesellschaft gegründet. Und es ging ein Leben geführt in Saus und Braus. Und ich war da, in der ganzen Zeit war ich absolut weg vom Glauben. Keinerlei Berührung mehr gehabt. Und habe gedacht, es geht auch ohne Glauben, geht es weiter. Ja.
Wie ging es in der Familie in der Zeit?
Meine Familie hat 100% zu mir gehalten. Meine Frau hat praktisch alles erduldet, mitgetragen. Ja. Ich war absolut ein Egoist und ein Streber nach vorne und habe sie immer vor Tatsachen gestellt. Auch später, mein Sohn war ja auch mit involviert dann im Geschäft. Ja. Auch da habe ich alles praktisch wie so ein kleiner Diktator alles selber bestimmt. Ja. Und habe sie immer vor Tatsachen gestellt.
Du hast dann irgendwann, du hast es eben schon gesagt, Ratgeber, die dir falsche Ratschläge gegeben haben, und das ist dann ein riesen Bumerang gewesen, der dann irgendwann zurückkam.
Richtig. Als dann meine Bücher nachgeschaut habe in puncto Kapitalanlagen, ja, ich hatte mich damals spezialisiert auf betreute Seniorenwohnungen gebaut. Das war damals eine sehr gute Sparte, lief sehr gut. Und habe dann festgestellt, dass eine Riesensumme inzwischen aufgelaufen war und habe dann gesagt, das kann so nicht sein. Und auch die Bankenaufsicht hat sich dann mal gemeldet, ja, dass wir, weil wir bankähnliche Geschäfte betrieben haben. Und dann haben sie uns von Alternative gestellt, entweder eine Banklizenz zu beantragen oder innerhalb von 6 Monaten abzuwickeln, alles Geld zurückbezahlen. Und das war nicht möglich, denn meine Experten hatten die Gelder langfristig angelegt und kurzfristige Kündigungsfristen eingeräumt. Und so kam es dann auch zum Knall. Das wie du gesagt hast, schon abends, es war an einem Dienstag, werde ich nie vergessen, an einem Dienstag, ich hatte einen Termin in Stuttgart um 18 Uhr. Um 17 Uhr sagt meine Frau, du musst losfahren, du musst doch pünktlich sein, du bist immer pünktlich, fahr los. Und dann sage ich, du, mir geht's gar nicht gut, ruf bitte an und sag, es geht nicht, ich bin krank. Ja. Und eine Stunde später kam dann der große Knall, kam die Polizei, ja, Haus umstellt, ja, und dann die Staatsanwaltschaft und Richter in Begleitung von 2 Polizisten im Maschinengewehr im Schlag.
Und du hattest mit gar nichts gerechnet. Also
überhaupt nicht. Ich habe innerlich was gespürt, ja. Warum ich damals da geblieben bin, kann ich nicht mehr erklären. Auf jeden Fall innerlich irgendwas gespürt, du musst hier bleiben, ja. Und dann wurde ich verhaftet, ja, in dieser Nacht noch. Dann hat sich herausgestellt, dass noch 10 weitere Polizisten bei meinem Sohn waren, 10 bei meinem Sportmarketing und der Rest war in der Zentrale.
Was hat das für dich bedeutet in dem Moment, dass du da abgeführt wurdest?
In dem Moment geht einem der Boden um die Füße weg, ja. Da kann man praktisch gar nicht mehr richtig denken, ja. Ich habe meinen Anwalt angerufen, sofort, der kam auch, der sagte, wir können gar nichts machen, ja. Bringt alles nichts, gell. Und in derselben Nacht, wie gesagt, haben sie durchsucht alles und mich dann festgenommen, ja, haben Durchsuchungsbefehl gehabt und Festnahmebefehl. Und dann kam ich in Verwahrung. Da kam ich erst in Untersuchungshaft.
Die Anklage lautete auf Betrug. Hast du das nachvollziehen können?
Ja. Nein, das kann ich im ersten Moment nicht nachvollziehen. Absolut nicht, weil wir ja die Gelder angelegt hatten. Ja, zwar langfristig zum Teil und war so kurzfristig nicht verfügbar, aber genau das, wir konnten die Kündigungsfristen nicht einhalten, ja, und nicht schnell genug ausbezahlen. Und zum Schluss waren natürlich dann durch den Konkurs, wurden natürlich zum Teil auch Werte wie Grundstück und so weiter verschleudert zum Unterpreis, ja. Aber wie gesagt, es war meine Schuld, ja. Und ich habe diese 3 Herren auch rausgehalten. Ich habe unterschrieben, ich war der Chef und ich unterschreibe, ja. Und ich bin der Schuldige, fertig aus, ja. Und das hat mich dann auch etwas mehr eingebracht. Die Staatsanwaltschaft hat es nicht verstanden, dass ich geschwiegen habe.
Weil du die anderen Mitarbeiter nicht reinreiten wolltest.
Ganz genau. Und da bin ich heute im Nachhinein sehr froh und glücklich darüber, dass ich das gemacht habe.
Das heißt, du saßt da völlig von einem Tag auf dem anderen im Gefängnis, auch erst einmal alleine. Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Also, hat mich ein Schuldbewusstsein erfasst, ja. Da ich knapp 30 Jahre, ja, restlos weg war vom Glauben. Ja. Die Zeit ist, waren genau 30 Jahre, war ich restlos weg vom Glauben. Ja. Und hatte da überhaupt keinen Bezug mehr dazu. Ja. War also auf mich 24 Stunden für mich allein gestellt. Ja. Und mehrfach wurde die Untersuchungshaft auch verlängert, ja, weil sie immer noch nach Geld gesucht haben. Aber ich habe damals nicht von der Polizei ausgesagt, sondern direkt von der Staatsanwaltschaft gesagt, ich mache die Lebensbeichte. Was ich sage, ist die Wahrheit, daran ist nichts zu rütteln. Ja. Aber man hat mir das nicht abgenommen und hat weiterhin eine Sonderkommission eingesetzt und weltweit gesucht. Ja. Und dann hat mich also ein Jahr später dann, 1995, wollen sie mich dann entlassen, kurz vor Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt bin ich schon in Untersuchung, jetzt bleibe ich hier, jetzt möchte ich auch nicht mehr raus und wieder rein. Das wäre unerträglich gewesen.
Das heißt, du hattest nicht das Schuldbewusstsein, weil du eine furchtbare Tat begangen hättest, sondern eben, du hast gleich gespürt, irgendwie, das hat was damit zu tun, dass ich so lange mit Gott nichts mehr im Hut hatte?
Richtig, ja. Auch das Schuldbewusstsein gegenüber meiner Familie und vor allem meiner Frau, ja. Dazu komme ich, möchte ich kurz nur sagen, 14 Tage bevor der Knall kam, war meine Frau beim Anwalt, wollte sie erkundigen wegen der Scheidung, obwohl sie im Goldenen Käfig war, ja. Ich habe sie jedes Jahr ein paar Mal in Schönheitsfarben geschickt nach Tegernsee und so weiter, vom schlechten Gewissen als Wiedergutmachung. Aber sie war im Goldenen Käfig und das Alleinsein und meine Überheblichkeit hat sie einfach gestört und war beim Anwalt. Aber als dann der große Knall kam, war sie hundertprozentig hinter mir wieder und hat jede Stunde genutzt, mich im Gefängnis zu besuchen. Obwohl sie oft es nur unter Tabletten praktisch ertragen hat.
Das heißt, sie hatte eigentlich, obwohl in den Zeiten, in denen es gut ging, da hatte sie schon mit dem Gedanken geliebäugelt, zu sagen, das war's, weil an den Kerl komme ich irgendwie nicht ran. Und dann in dem Moment hat sie das dann, aber hat sie sich wieder hinter dich gestellt, komplett. Was hast du dann auch zu den restlichen Familienmitgliedern Kontakt haben können?
Ja gut, zu meinem Sohn hatte ich noch Kontakt und zu meinen Brüdern hatte ich leider keinen Kontakt. Meine Brüder waren auch sehr charismatisch erzogen worden und auch gelebt so, aber ich war der große Sünder. Ja, sie konnten nicht verstehen, dass man sowas begehen kann. Ja, und haben sich dann praktisch von mir getrennt, hatte keinerlei Kontakte mehr. Nur noch Kontakt praktisch zu meiner Frau, ja. Und diese Schuld, ja, die hat mich so erdrückt, dass ich nur einen Gedanken hat sich in mir gefestigt, ja, Schlaftabletten zu organisieren und Schluss zu machen.
Du hattest dann also wohl ein schlechtes Gewissen, dass du mit Gott ja. nichts mehr im Hut hattest, aber dennoch hast du dir gedacht, also es war nicht gleich der Schritt zu sagen für dich, ja gut, dann wende ich mich ihm jetzt erstmal wieder zu, sondern im Gegenteil, du wärst sogar noch weitergegangen und wolltest dir das Leben nehmen.
Korrekt, ja, ganz genau. Denn das frühere Leben ist mir wie ein Film abgelaufen, Rennen gefahren, Oldtimer-Rennen gefahren und so weiter und so fort. Ja, Jaguar, Porsche, ein Krempel, ja. Das ist meistens so, wie so ein Film abgelaufen, wo ich mich da verirrt habe, ja, in dem irdischen Mammon da gedient habe, ja. Das ist mir so richtig zum Bewusstsein gekommen, aber ich hatte keinen Ausweg mehr gesehen. Ich war so im Hamsterrad, ja. Ich konnte früher nie verstehen, dass jemand Suizid macht, ja. Das war für mich unbegreiflich, ja. Was müssen so Menschen vorgehen? Aber wenn man einmal in diesem Hamsterrad, in diesem Rad drin ist, ja, dann hat man kein anderes Denken, wie wenn man Scheuklappen auf hat, man sieht nur noch einen Tunnel, das ist dunkel, es gibt kein Licht mehr. Das ist unbeschreiblich, ja. Und da hatte ich auch die 60 Tabletten dann zusammen, ja. Im Nachhinein hat mein Hausarzt zu mir gesagt, Peter, das hätte für einen Elefanten gereicht.
Das heißt, du hast dir einfach unter Vorwand immer wieder Tabletten besorgt und hast sie einfach nicht genommen, sondern aufgehoben.
Genau. Da ich weder geraucht habe, noch Kaffee getrunken habe, ja. Und damals war ja das Tauschmittel Kaffee und Tabak, ja, habe ich damals über diese Mittel praktisch mir die Sachen besorgt. Es gab ja nichts, was es nicht gibt, bekommen konnte, ja.
Nun lebst du ja jetzt noch, wie wir hören. Das heißt, irgendetwas ist passiert.
Ja, am zweiten Feiertag 1995 habe ich noch einen Antrag gestellt, dass meine Frau, mein Sohn, mein Enkel und meine Schwiegertochter mich nochmal besucht. Und es wurde mir auch genehmigt für eine Stunde. Und habe dann für meinen Enkel ein sogenanntes Flipchart besorgt. Also einen großen Ständer mit einem großen Plakat drauf. Und dann wurde mir ein schwarzer Stift genehmigt. Ich wollte Malstifte haben, aber es wurde mir ein schwarzer Stift genehmigt. Damit er war 4 Jahre alt damals, mein Enkel, damit er sich da malen konnte und wir in Ruhe uns unterhalten konnten nochmal. Und für mich war ganz klar, das ist mein letzter Abend. Ja. Und danach werde ich mir die Tabletten einwerfen. Und nach einer Stunde bat ich meinen Enkel, bring mir mal die Zeichnung her. Sie liegt im Moment gerade neben mir. Das ist mein wertvollster Schatz, ja. Und dann sage ich, Timo, was soll das denn bedeuten, was hier aufgezeichnet ist? Es war nur Krickel, Krackel, Krickel, Krackel, ja. Sagte, Opa, eine totale Katastrophe, alles kaputt. Ganzes Geld ist fort. Dann sage ich, und hier unten ist ein schwarzer Punkt, was soll der Punkt bedeuten? Sagte, Opa, das ist ein Samenkorn, da kommt neues Leben.
Das berührt dich bis heute, dieser Satz. Mhm. Das heißt, dieses, was dieses Kind gemalt hat mit 4 Jahren,
ja.
Das hat bei dir tatsächlich irgendetwas in dir komplett verändert.
Mit einem Schlag war dieses Samenkorn für mich Jesus. Ich habe eine Helligkeit gespürt, eine Ruhe, eine Stille. Es war unbeschreiblich. Das kann ich überhaupt nicht in Worte begleiten. Ja. Hm. Wenn ich meine Wurzeln nicht gehabt habe, bin ich meinen Eltern heute noch dankbar. Gott hab sie selig, ja. Bin ich heute noch so dankbar, dass ich die Wurzeln gehabt habe. Hätte ich die Wurzeln nicht gehabt, wäre es für mich einfach ein Samenkorn gewesen, ja. Aber so war es eine, wie gesagt, es war für mich eine Wiedergeburt. Und ich war von dieser Sekunde an, von jetzt auf gleich, ja, total innerlich frei, ja. Frei von allen irdischen Gütern, hat mir nichts mehr bedeutet. Es war unbeschreiblich. Ich habe mich verabschiedet, ja. Und dann, die ganze Nacht habe ich praktisch nur noch Halleluja gerufen, ja. Ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Und ein neues Leben begann, ja.
Also es war für dich die Zusage durch dieses Bild von diesem 4-jährigen Enkel, die Zusage von Gott, ich sehe etwas ganz Neues in diesen kompletten Zusammenbruch hinein.
Richtig, ja. Ein total neuer Aufbruch. In dem Tunnel war plötzlich Licht. Und ein helles Licht, das kam, ist wirklich unbeschreiblich. Ja. Ich habe von vielen Menschen gehört inzwischen, die Nahtoderfahrung gehabt haben, alle haben irgendwie was Helles gesehen, ja. Und es war für mich ein Erlebnis, das ist, wie gesagt, unbeschreiblich. Und von einer Sekunde auf der anderen war wieder mein Leben, mein Glaube da, ja. Hab dann noch einen Gefangenenchor gegründet in
Heimzeit, da kommen wir gleich. Ja. Wir hören gern weiter noch, was im Gefängnis noch alles weiter passiert ist. Ausgebremst, wie Gott im Knast meinem Leben eine neue Richtung gab. Das ist unser Thema hier im Knast und Szenefunk mit Peter Häberle. Und wir hören jetzt ein Lied, das für dich irgendwie besonders wichtig ist. Peter, vielleicht sagst du nochmal rum, dieses mutig stehe ich vor deinem Thron oder komme ich vor deinen Thron. Warum ist dir dieses Lied so besonders wichtig?
Das wurde mir von einer früheren Bekannten, die Christin war, ja, und von meiner Situation erfahren hat, zugespielt, ja. Und seither hören wir das zusammen mit meiner Frau, mit einer zweiten Frau jetzt, jeden Abend als letztes, bevor wir ins Bett gehen und morgens, wenn wir aufgestanden sind. Jeden Abend, seit 2 Jahren.
Und das hören wir auch jetzt.
Ganz lieben Dank.
Sie haben eingeschaltet im Knast und Szenefunk bei Radio Horeb. Peter Häberle ist mein Gast heute hier in der Sendung mit dem Titel Ausgebremst, wie Gott im Knast meinem Leben eine neue Richtung gab. Er hat uns erzählt, wie er als erfolgreicher Geschäftsmann mitten aus dem Leben geholt wurde durch eine Festnahme. 4 Jahre Gefängnis hat es ihn gekostet, dass er sich mit Geldgeschäften verkalkuliert hatte. Danach ging es ganz tief nach unten. Er wollte Selbstmord begehen und hat dann aber, weil ein Enkelkind ihm ein Bild geschenkt hat, auf dem ein Same gemalt war und mit dem, ja, das Bild symbolisch aufgefasst von Gott geschenkt als ein Zeichen dafür, dass mitten in dem Zusammenbruch ein neuer Same steht. Peter, danach hast du gesagt, bist du ins Bett gegangen, hast nur noch Halleluja gesungen. Das war wirklich eine totale Verwandlung, die danach stattgefunden hat. Auch im Gefängnis selber wurde es dann dadurch anders?
Absolut. Also trotz Mauern und Gittern war ich innerlich frei geworden. Alle materiellen Güter verloren für mich plötzlich ihre Wertigkeit. Eine Freiheit, die man mit nichts in dieser Welt kaufen kann. Die unendliche Liebe Gottes zu spüren, ja. Das war für mich durch die Kraft und Stärke, die hat mich so reich gemacht. Es ist unbeschreiblich. Ich habe wirklich die Posaunenklänge von früher wieder gehört in den Ohren gehabt, ja. Ich war frei und habe festgestellt, ich war freier, wie mancher draußen war, der nicht hinter Gitter war. Es gibt viele Menschen, die unfrei sind, ja. Und gebunden sind an irgendwelchen Süchten und was weiß ich was alles, ja. An Geld, so wie auch ich im Mammon gebunden war. Mein ganzes Herz hing dran, ja. Und plötzlich war ich total frei. Es gibt keine schönere Freiheit.
Wie hat denn deine Umgebung das wahrgenommen, diese Verwandlung?
Also, meine Frau war mehr als glücklich, ja. Sie hat auch wieder den Boden, wieder festen Boden unter die Füße bekommen, ja. Und es war wirklich eine gesegnete Zeit, die sie treu zu mir gestanden ist, ja. Und ich bin also total verändert, ja. Mensch, ihr auch erschienen, hat sie auch erkannt, ja. Und ich konnte auch dort im Gefängnis, ja, ich hatte ein Glück noch gehabt, dass ein sehr guter Gefängnispfarrer da war, der offen war, ja, für Gespräche. Und wir konnten einen Chor gründen, ja. Und ich habe damals einen jungen Mann kennengelernt, gell. Denn auch während der Haft ist die Entstehung von einer Freundschaft möglich, ja. Also mir wurde das Geschenk einer tiefen und vertrauensvollen Freundschaft zu einem jungen Mithäftlingen zuteil. Mit dem ich heute noch, meine erste Frau ist vor 4 Jahren verstorben. Und seither haben wir jeden Tag Kontakt miteinander. Auch jetzt, nach über 35 Jahren, muss ich mal rechnen, 95, jetzt haben wir ja schon 21, ja. Nach 26 Jahren eine tiefe Freundschaft entstanden. Früher haben wir gesagt, im Knast können keine Freundschaften entstehen. Nein, ich habe eine Freundschaft erlebt, ja, oder erlebe, wie sie früher so tief noch nie gehabt haben. Und ich sage immer, mein einzig wahrer Freund, den ich habe.
Du bist dann rausgekommen nach 4 Jahren und die Veränderung hat sich dann weitergezogen.
Ja, ich glaube, ich will ganz kurz eine Episode zu erzählen. Im Knast kam einmal im Jahr ein Gastprediger. Der kam aus Pforzheim. Und als meine Entlassung bevorstand, habe ich ihn gefragt, in welche Gemeinde ich gehen sollte. Denn meine frühere Gemeinde, wo ich war, die hat sich leider losgesagt von mir, weil ich der große Sünder war, was ich nicht verstehen konnte. Aber es war so. Ich konnte durch meine Freiheit konnte ich allen Menschen verstehen und auch verzeihen. Und dann hat er gesagt, es kommt nur eine Gemeinde in Frage, die Stadtmission in Pforzheim. Und da habe ich mich dann gemeldet, 2000. Die haben mich mit offenen Armen aufgenommen. Und es lief folgendermaßen ab. Der Pfarrer, der im Knast einmal im Jahr gepredigt hat, hat auch in der Stadtmission einmal im Jahr als Gastprediger gepredigt. Und als ich entlassen wurde, meine Frau hat mich damals abgeholt, am ersten Sonntag sagte, du geh doch mal hin und schau mal, was das für ein Verein ist. Dann sag ich, du, ich kann doch nicht unter Menschen gehen. Am zweiten Sonntag sagte, aber heute gehst du mal hin. Dann sag ich, du, ich kann's noch nicht, ich schaff das nicht alleine. Am dritten Sonntag sagte, aber heute gehst du da hin. Ich ging am dritten Sonntag hin und wer predigt dort? Der Gastprediger, derselbe Prediger. Es war unbeschreiblich. Also es gibt keine Zufälle für mich mehr, ja. Es gibt nur noch Fügungen für mich.
Das heißt aber nicht, dass danach alles einfach und leicht wurde. Du hast gesagt, deine Frau ist dann gestorben, eben jetzt vor 4 Jahren, nach auch einer schweren Krankheit. Und du hast selber auch eine Krebsdiagnose bekommen.
Ja, meine Frau ist 2016 verstorben, ganz plötzlich, ja, soll operiert werden und vor der Narkose hat sie Sekundentod gehabt, ja. Das war für mich ein Schlag, es war unbegreiflich, ja. Es war eine Woche vor unserem 52. Hochzeitstag, ja. Statt Hochzeitstag haben wir dann leider die Beerdigung stattgefunden.
Das heißt, das war, genau, man sieht, das ist nicht so, dass Gott dich danach in Watte gepackt hätte, sondern das
überhaupt
waren dann doch nochmal schwere Momente zu erleben. Du bist selber, hast eigentlich, du solltest selber schon gar nicht mehr leben.
Richtig, es kamen weitere Prüfungen, ja. 2018 habe ich dann im Oktober 2018 habe ich die Diagnose bekommen, Prostatakrebs, ja. Und dann hatte man Biopsie gemacht und da war der Arzt zum Arzt gekommen, sagte, setzen Sie sich mal hin, ich habe keine gute Nachricht, sei, das sehe ich Ihrem Gesicht schon an, sei, aber ich freue mich, denn der Schönste kommt noch. Sag, das verstehe ich überhaupt nicht. Sei, wenn er mich oben haben will, ja, mein Vater im Himmel, wenn er mich haben will, dann lege ich es in seine Hände. Aber operieren lasse ich mich nicht, ja. Er sagt, dann gebe ich Ihnen nicht mehr lange Zeit. Aber gehen Sie wenigstens zur Bestrahlung. Ja, sehr gut, da gehe ich hin. Dann bin ich zur Bestrahlung hingegangen und der hat mir das Gleiche gesagt, sagt er, sofort bestrahlen. Sag ich, nein, ich lasse mich nicht bestrahlen. Ich bin jetzt schon 78, ja, mache ich nicht. Ja, ich lege es in Gottes Hand, ja, und wenn er mich abberuft, dann war meine Zeit abgelaufen. 2019, im März, im Januar lernte ich dann meine jetzige Frau kennen. Und zwar über ein Portal Christ sucht Christ. Ich wollte überhaupt nicht mehr heiraten, aber ein Bekannter sagte zu mir, Peter, du bist ja viel zu jung und zu fit. Und komm, ich habe da ein Portal gefunden, Christ sucht Christ, da setze ich dich mal rein. Sag, okay, mach das mal, gell. Und dann bin ich auf eine Frau gestoßen in Groß-Ingersheim, wo ich geboren bin. Und haben Kontakt aufgenommen und wir haben uns dann getroffen und haben dann festgestellt, wir sind sogar verwandt. Meine Großmutter und ihr Großvater waren Geschwister. Ich bin mit 17 Jahren weg von zu Hause und sie war immer in Ingersheim geblieben. Sie hat ihren Mann 7 Jahre gepflegt. Die letzten 3 Jahre hat er nichts mehr geredet. Sie war ganz allein, war ziemlich fix und fertig. Ja, wir haben uns kennengelernt und sie sagte, ich suche einen Begleiter, denn meine Tochter ist seit 23 Jahren in Neuseeland verheiratet. Da möchte ich noch einmal hin. Und auf meiner Agenda stand damals Israel und Neuseeland. In Israel war ich mit Michael Stahl, das war auch so eine Sache. Michael Stahl war im Oktober 16, ja. Ich habe mir so einen Abend gestaltet, ein Männervesper. Und da habe ich gleich Kontakt zu ihm gehabt. Denn er hat auch eine schwere Jugend hinter sich gehabt und wurde durch Gott geführt. Mhm. Und,
ja, Michael Stahl war bei uns auch schon auf Sendung. Verschiedene Male.
Ja, mit dem war ich jetzt ein ganzes Wochenende zusammen. Wir haben wunderbare Menschen kennengelernt. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, okay, da fahre ich mit. Und mit Michael Stahl bin ich ja im März 2017, hat er eine Israel-Reise ausgeschrieben, aber damals habe ich mich sofort angemeldet, wusste aber nicht, wie ich es bezahle. Aber nach 14 Tagen war im Kuvert mit dem Geld in meinem Briefkasten. Ich habe 8 Jahre lang in der Stadtmission auch schon einen Alpha-Kurs mitgeleitet, Gruppe geleitet, meinem Leben erzählt und vielen Menschen auf dem Weg geholfen. Und war eine wunderbare Zeit in Israel. Hat mein Leben nochmal eine ganz starke Festigung gegeben im Glauben.
Also im Grunde mit einer Diagnose, von der du eigentlich nicht mehr leben solltest, warst du in Neuseeland.
Richtig. Und dann kommt meine Frau, meine jüngere Frau, und sagt nach Neuseeland, mein zweiter Traum ging in Erfüllung. Ja. Habe aber dann nichts erzählt, ja, von meiner schweren Krankheit. Ich bin kurz vor dem Abflug nochmal zum Arzt gegangen, er sagt, nochmal Computertomographie gemacht, sagt er, Everle, nimmst du die CD mit, aber eins kann ich Ihnen sagen, Sie brauchen keinen Rückflug mehr. Denn die ist so weit fortgeschritten, ja, dass Sie da nicht mehr zurückfliegen. Sag, okay, dann lege ich in seine Hände. Ich habe meiner Frau nur gesagt, ich habe leichte Probleme mit der Prostate, also habe ich sie nicht belastet. Wir kamen dann zurück, ja, und es war nichts mehr. Wir haben wieder eine CD gemacht. Ich habe mich so wohl gefühlt in Neuseeland. Wir waren 9 Wochen in Neuseeland. So wohl gefühlt. Überhaupt nichts gespürt. Kam nach Hause, CD gemacht. Der Arzt hat noch 3 Assistenten dazu gerufen, konnte ihn nicht fassen, er hat nichts mehr gefunden, war alles geheilt. Und bis heute nichts mehr. Bin kerngesund und kann für andere Menschen da sein. Kann andere Menschen betreuen und mein Leben erzählen. Wie wunderbar es ist, wahrhaft frei zu sein. Denn wahrhaft frei kann man nur in der Liebe Gottes sein. Und ich habe jetzt gerade letztes Wochenende so einen wunderbaren Menschen kennengelernt, ja. Leute von Hell Angels, ja, die mit jungen Jahren, mit 13 Jahren ihren ersten Mord gemacht haben, ja. Und wie sie die jetzt gewandelt haben und jetzt in der Liebe Gottes leben, ist unbeschreiblich, was Gott bewirken kann. Und Jesus.
Also das heißt, vom Ruhestand weit entfernt, selbst noch mit 81 Jahren. Vielleicht müssen wir noch sagen, dass die Variante, nicht zu tun, was die Ärzte sagen, sondern etwas ganz anderes, einfach auch deine persönliche Geschichte ist. Das muss nicht heißen, dass das jeder einfach gleich so nachmachen kann. Das Wichtigste ist aber, das, was wir alle nachmachen können, ist das große Vertrauen in Gott. Das bleibt auf jeden Fall stehen am Ende deiner Geschichte. Vielleicht können wir ganz zum Schluss noch sagen, dass du mit Michael Stahl auch weiter dieses Lied
promotest,
das Lied, das er auch bei uns schon vorgestellt hat, sei ein Wunder, ein Anti-Mobbing-Lied ist das auch inzwischen ziemlich viel Erfolg hat, auch in großen Fernsehsendern gespielt wurde und so. Also da bist du auch mit dabei.
Wir haben heute Aufnahmen gehabt, ja, von RTL, ja. Über 6 Stunden.
Ja, danke Peter Häberle, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
Gerne.
Am Ende vom Knast und Szenefunk stehen immer noch ein paar Gebetsanliegen, die uns aus den Gefängnissen bzw. von der Emaus-Gemeinschaft erreichen. Und da freue ich mich, dass du dich bereit erklärst, auch mit uns gemeinsam in diesen Anliegen noch zu beten. Und so stellen wir uns jetzt unter den Namen des dreifaltigen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Amen.
Das erste Anliegen, das uns erreicht, ist von der Emmaus-Gemeinschaft. Sie bitten für unser Emmaus-Ratstreffen, also das Treffen von Emmaus-Rat im Juli, also im kommenden Monat, dass dort der Heilige Geist wirkt, auch um ein neues Leitungsteam zusammenzustellen und für Straßenexerzitien im Juli in Innsbruck, dass die Gruppe gut versorgt wird und vom Heiligen Geist zu den Menschen geleitet wird, die sie suchen. Peter, magst du für in diesem Anliegen beten?
Gerne, ja. Vater im Himmel, du kennst ja das Anliegen. Du allein kannst mit deinem Heiligen Geist in uns wirken, auch hier ein Wunder bewirken. Vater, wir legen es an dein Vaterherz, denn du bist der König der Könige und du kannst alles bewirken, wenn wir in deiner Liebe leben und deine Liebe weitergeben. Vater, hab Dank, dass wir in dieser Liebe so wunderbar leben dürfen. Hab Dank dafür und segne diese Menschen für dieses Tun. Amen.
Amen. Ein zweites Gebetsanliegen erreicht uns aus der JVA Dresden. Jesus, ich habe alle deine Gesetze gebrochen im Lauf meines Lebens. Du warst trotzdem für mich offen im Gefängnis und ich konnte dir alles hinlegen, dich um Vergebung bitten. Danke, dass du mich seitdem begleitest und mir Halt und Richtung gibst. Mach du, dass es auch andere bis zu dir hin schaffen, dass sie es versuchen, zu dir beten und sich zu öffnen. Amen.
Amen.
Ja, Herr, in diesen Mann möchte ich dir bringen mit seinem Anliegen, Herr, ein Dank wirklich dafür, dass du ihn so berührt hast und ein Dank, dass du keinen Menschen aufgibst, dass du keinen Menschen aufgibst, der auch selbst in den dunkelsten Tiefen sitzt. Wir haben das eben auch von Peter gehört, dass du ihn da erreicht hast durch dieses Bild. Und ich danke dir dafür, dass du auch diesen anderen Gefangenen, der uns geschrieben hat, erreicht hast. Herr, wir schließen uns seiner Bitte an, dass du auch die anderen Gefangenen berührst, dass du ihnen Wege öffnest. Der Peter hat jetzt gar nicht gezielt so nach dir gesucht gehabt und trotzdem hast du ihn da so geflasht in dem Moment. Und ich bitte dich auch hier mit unseren Hörerinnen und Hörern gemeinsam, dass du viele Menschen im Gefängnis berührst, erreichst und ihnen neue Wege zeigst, damit sie so innerlich frei werden, wie wir das von Peter vorhin gehört haben.
Ja.
Amen.
Amen.
Und ein drittes Anliegen möchte ich dir, Peter, nochmal anvertrauen. Herr, du siehst die Einsamkeit, die uns umgibt. Auch das ist aus dem Gefängnis in Dresden. Du siehst die Einsamkeit, die uns umgibt und das Ausgestoßensein. Ich bitte dich für meine Opfer, für meine Angehörigen, für meine Freunde und für alle Menschen, die in Haft sind, um deinen Schutz und deine Liebe.
Ja, Vater, hab Dank, dass wir die Gewissheit haben dürfen, du kannst uns frei machen von aller Schuld, wenn wir bereit sind, deine Liebe anzunehmen, in deinem Worte zu wandeln. Vater, hab Dank, dass du uns diese wunderbare Zufriedenheit, Harmonie und Liebe schenken kannst, die wir weitergegeben haben, trotz aller Verfehlungen, die wir gemacht haben. Ja, Vater, gib uns die Kraft, um Vergebung zu bitten, unsere Schuld einzusehen und unter dein Kreuz zu legen. Denn du bist für uns gestorben. Du hast alle Schuld auf dich genommen. Und wir dürfen alles an dein Kreuz bringen und loslassen. Und um Vergebung bitten an die Menschen, denen ich schuldig geworden bin. Herr, du kannst alles vergeben und verzeihen. Hab Dank, dass wir diese Gewissheit haben, dass du alle Schuld aufgenommen hast, auf dich genommen hast. Vater, hab Dank dafür. Amen.
Amen. Und damit sind wir am Ende vom Knast und Szenefunk hier im Juni. Schön, dass Sie mit dabei waren, dass ihr mit dabei wart. Wir hören den Knast und Szenefunk immer am 4. Montagabend um 22 Uhr im Monat. 4. Montagabend im Monat, 22 Uhr ist die Zeit von Knast und Szenefunk. Dankeschön, Peter Häberle, dass du mit dabei warst. Knast und Szenefunk nachhören kann man übrigens auch im Podcast von Radio Horeb unter www.horeb.org und dann in der Mediathek unter dem Knast und Szenefunk. Peter, wir hören noch das Lied, das du gerade fleißig promotest. Sei ein Wunder, heißt das. Ja. Vielleicht magst du noch mal ein paar Worte dazu sagen, was es mit diesem Lied auf sich hat, bevor wir es dann hören zum Schluss dieser Sendung.
Ja, dieses Lied, Michael Stahl hat vor 13 Jahren eine Eingebung gehabt, ist nachts aufgestanden, hat diesen Text aufgeschrieben, unbeschreiblich. Damals haben wir gesagt, ein totaler Flop, das taugt zu nichts. Ja. Nach 13 Jahren hat es vor eineinhalb Monaten wieder rausgekramt, ja, und wir haben es gemeinsam jetzt auf den Weg gebracht. Und genau die richtige Zeit, Anti-Mobbing-Song, ja, soll helfen, dass wir Kinder schützen, ja, und Kinder erzogen werden, die auch schlechte Vorgaben haben, um auf den richtigen Weg zu bringen.
Dann danke ich ganz herzlich und wünsche dir, Peter, und Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Abend. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Alles Gute und auf Wiederhören.